das, was ich im Tod wirklich super finde, ist echt, dass es echt fair ist. Oder man müsste sich wie, ja, muss jeder haben. Es ist echt wirklich so die letzte Gerechtigkeit irgendwie.
Heute geht es beim Podcast «BZ aus der Box» um das Thema Tod. Wir sind zu Gast hier in der Wiesenstrasse bei der Andrea Staudacher, wo man fast nicht kann zusammenfassen kann, was sie aus ihrem Leben schon gemacht hat. Merci, dürfen wir hier reinschauen.
Ja, schön, seid ihr da.
Auch hier ist der Quentin Schlappach.
Hallo zusammen.
Quentin, wie hast du dich schon mit dem Thema Tod auseinandergesetzt?
Ja, zum Glück muss man schon fast sagen, im Moment habe ich noch nicht gross mit dem Thema. Also natürlich wie alle anderen macht man sich ab und zu auch Gedanken. Aber richtig intensiv würde ich sagen, habe ich mich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt. Das bin ich auch mit meinem Alter zu tun, bin 32. Also es ist nicht, hoffentlich nicht, steht nicht gerade vor der Tür.
Ja, hoffentlich. Also regnet sowieso nicht, auch, aber sonst je nachdem. Ist mir dann schon in Berührung gekommen. Und bei dir, Andrea, wir haben schon ein paar Interviews zusammen gehabt, gell? Zuerst kennt man dich als Insektenköchin. Dort ist es so ein bisschen am Rand, eigentlich wegen Verwässung und so ist es um Tod gegangen. Und jetzt hast du ein neues Thema besetzt, nämlich Future Death Lab. Kannst du etwas dazu erzählen?
Ja, genau. Also ich glaube, so die Faszination für die Ästhetik des Vergänglichen, wo die Insekten für mich auch dazugehören, die war wie schon immer da gewesen. Ich sammle auch oder habe gesammelt präparierte Tiere. Ich koche selber auch Tiere zum Beispiel auskochen, die ich und meine Tochter im Garten finde oder so.
Und dann was? Ein Süppli essen davon?
Nein, also ich habe Knochen zum Beispiel. Ich hatte mal so Speckkäfer gehabt. Und dann die Hühner, die wir geschlachtet haben, haben wir Köpfe bei diesen Speckkäfer in die Box da, bei mir im Keller unten. Und dann konntest du halt wirklich zuschauen, wie die von Tag 1 bis zum Skelett das halt einfach ganz langsam zersetzen und verwerten. Das ist natürlich auch geruchsintensiv, aber auch höllisch spannend zum Zuschauen. Also ich glaube, die Faszination war schon immer da gewesen. Und ja, vielleicht auch der persönliche Zugang. Ich habe jetzt noch niemanden verloren in meinem engeren Umfeld. Alle meine Grosseltern leben eigentlich noch. Und darum ist immer so die Frage, ja, warum beschäftigst du dich jetzt mit diesem Thema? Und das hat aber damit zu tun, dass ich seit 14 eigentlich starke Panikattacken habe, die damit verbunden sind mit so einer ganz extremen Todesangst. Und jetzt ist wieder der Moment mit über 30, um mich dem zu stellen. Und wenn ich mich einer Angst oder etwas stellen will, dann gehe ich eigentlich voll rein in die Materie. Und beim Insektenessen war das ja auch so, dass ich die mal gekauft habe, so eine Handlung und habe gekocht. Und beim Tod und Sterben war es eben so, um ja, eben mal einen toten Körper anzulegen.
Du hast ja sogar ein Praktikum gemacht, gell, als Bestatterin. Wie ist das, hat das auch quasi zu der Strategie gehört, wie du dir dieser Angst stellst? Oder?
Ja, genau. Also, wenn ich mich mit dem Tod und vor allem mit dem Tod vor Zukunft beschäftigen will, muss ich ja zuerst mal schauen, ja, wie sieht es denn heute aus? Und vielleicht noch ohne irgendwelche Scheuklappen, um zu schauen, was macht es mit mir, wenn ich einen toten Körper sehe. Ich habe jetzt mit über 30 noch, eben alle meine Grosseltern leben noch, etc. Ich habe noch nie einen toten Menschen gesehen, angelenkt, geschmückt, so. Und durfte das machen bei Aurora, beim Gian Harry. Habe ich durfte mithelfen. Merci vielmals an dieser Stelle, weil es ist echt nicht einfach und es ist sehr intim und es braucht ein grosses Vertrauen. Und ich durfte da wirklich bei ihnen hineinschauen und aktiv mithelfen. Und es war eine sehr wertvolle Erfahrung zum Einsteigen in das Thema.
Und wie muss man sich das vorstellen, ein Praktikum als Bestatterin? Also was hast du da dürfen? Da gibt es ja auch Grenzen, oder? Sachen, die du nicht hast gemacht. Wahrscheinlich, weil es mit den Angehörigen war.
Nein, also an ein Angehörigengespräch. Der Gian hat das sehr offen kommuniziert, den Leuten. Und hat gefragt, ob das okay ist. Er hat mir auch vorgestellt, den Leuten als eigentlich Künstlerin, die sich mit dem Thema beschäftigt. Und hat da wirklich mit dürfen an Gespräch. Bei zwei Trauerfamilien. Ich durfte, sogar drei Trauerfamilien, excuse. Ich durfte Überführung machen, Beisetzung, Kremation, eine hinduistische Bestattung. Es sind noch zwei Kriminalfälle passiert in der Zeit, als ich das Praktikum gemacht habe. Und auch noch eine Abholung in einem Pflegeheim von einer Person, die gar keine Angehörige mehr hatte. Das war auch recht berührend.
Und ist es ja gerade so ein bisschen mit Corona zusammengefallen. Haben Sie da auch mehr zu tun gehabt in diesem Sinn? Oder einfach, seid ihr da viel unterwegs gewesen? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das bei Aurora so zu und her geht. Weißt du, so ein normaler Arbeitstag, blöd gesagt.
Zuerst mal muss ich sagen, was ich nicht gewusst habe, ist, dass vor allem sehr viel Admin- und Büroarbeit ist. Du hockst sehr viel im Büro, bist am Telefonat führen, am E-Mailen, Leitzirkular, organisatorisches. Eigentlich die Arbeit mit den Verstorbenen ist eigentlich der kleinste Teil. Das habe ich auch absolut unterschätzt. Trotzdem ist es ein wahnsinnig aber vielseitiger Beruf, weil du natürlich mit vielen Berufsfeldern Überschneidungen hast. Ich habe auch grosse Bewunderung für die Leute, die auf diesem Beruf arbeiten. Und dann kam der erste Lockdown, als ich im Praktikum war. Und ich war dann auch noch recht unsicher, was ja, der Coronavirus überhaupt bedeutet. Und habe dann gefunden, hey, das ist mir jetzt heiss, jetzt da noch mit Verstorbenen zu arbeiten. Ich höre auf. Und im ersten Lockdown hatten sie viel weniger zu tun als sonst, weil es halt auch weniger Grippetote hat gegeben, etc. Das, wenn ich der Gian richtig zitiere. Und im, glaube im Herbst hat es dann aber anziehen. Und dann hat's wirklich, haben sie sehr viel zu tun gehabt. Genau.
Jetzt eben, der Tod ist ja eigentlich, also einerseits fasziniert das Leute ja extrem. Also schon nur, wenn wir über Kunst reden, in jedem Film wird ja kaum so viel gestorben wie im Fernsehen und im Kino. Aber andererseits, wie hat dich dein Privatumfeld jetzt reagiert, wo du dich plötzlich so intensiv mit dem Thema hast auseinandergesetzt?
Es ist unterschiedlich. Also es ist schon die Frage gekommen, warum denn? Das, und eben die Antwort habe ich ja schon gegeben, warum das für mich wichtig ist. Und es dominiert halt, wenn du gerade am Anfang bist von so etwas und in der Recherche bist, dominiert sich jedes Gespräch. Das ist wie beim Food-Thema das Gleiche. Es ist halt auch spannend, der Austausch, aber mit der Zeit für Außenstehende vielleicht auch ein bisschen ermüdend. Es ist jetzt auch nicht hölle lustvoll oder ja, kann lustvoll sein, aber ja, schwierig. Von dem her hat die Leute natürlich auch die Fragen gestellt, die ihr mir jetzt gestellt habt, ja, wie war das und wie fühlt sich das an und so. Und nachher mit der Zeit ist das aber jetzt nicht mehr so thematisiert worden. Ich glaube, es reicht ja mal.
Jetzt in unserem Kulturkreis ist das eben ist sehr tabu behaftet, der Tod. Und eben, die Leute reden nicht wahnsinnig gerne auch darüber. Hast du auch festgestellt, jetzt, wenn man mit Leuten darüber redet. Ist das wie auch ein Anliegen von dir, dass man das ein bisschen enttabuisiert? Oder eben, dass man offener über das redet? Oder ist das kein Beweggrund gewesen, auch, dass du dich mit dem so auseinandergesetzt hast?
Der Beweggrund für mich ist halt wirklich die persönliche Motivation. Aber klar habe ich dann innerhalb von der Arbeit, jetzt auch bei Aurora, gemerkt, wo das Problem sind oder wo das die auftauchen. Und ein Teil des Problems hat mit der Tabuisierung zu tun. Zum Beispiel, dass eben oftmals Streit entsteht, wenn der letzte Wille nicht klar ist, wenn die Angehörigen dann selber müssen bestimmen oder entscheiden, was gemacht werden soll. Das hat sicher auch damit zu tun, dass man sich zu Lebzeiten nicht hat mögen, mit dem auseinandersetzen. Das tue ich nicht verurteilen, das muss für jeden, das kann jeder so, wie er will. Aber es kann natürlich helfen. Und jetzt in meinem persönlichen Fall hat es mir extrem geholfen, die Angst abzubauen vor meinem eigenen Sterben, vor der Sterblichkeit, vor dem Tod und vor dem Leiden. Also es war irgendwie auch sehr, ja, sag jetzt mal, heilend gewesen. Und das ist mir vor allem auch ein Anliegen, um die Angst vielleicht auch ein bisschen abzubauen.
Also auch bei dir selber jetzt?
Bei mir selber, aber meine Erfahrung natürlich, wie beim Insektenessen, dann auch die Erfahrung auch gegen aussen tragen. Um zu sagen, hey, es ist im Fall nicht so. Oder ja, meine Erfahrung ist so, es ist im Fall nicht so viel dabei, wie ich gemeint habe. Und beim Insektenessen habe ich das Gleiche gesagt. Es hat sehr viele Parallelen.
Und du hast ja jetzt am Samstag, da ist jetzt verschoben, der Workshop, oder wie nennst du das? Einen ganzen Tag, der einfach sich um das Thema Tod dreht. Kannst du mal sagen, was ihr dort gemacht oder was ihr macht im November?
Genau, ich habe nie einen richtigen Namen gefunden für das, ob Workshop oder Tagung oder Anlass oder Event oder Ereignis. Aber es heisst, du stirbst und jetzt. Und es geht eigentlich genau um das. Also wir, die Leute, die da kommen, beschäftigen sich eigentlich damit, was passiert eigentlich, wenn ich sterbe. Und ich habe für jeden Abschnitt vom Sterben bis zur Beerdigung, bis nach der Beerdigung, einen Experten, der kommt reden. Es fängt an mit der Pfarrerin, die so Alpha und Omega macht, der Anfang und das Ende. Und dann gehen wir eigentlich den Schritten nachher. Dann kommt zuerst die Palliativexpertin. Also du bist schwer krank, palliativ. Dann erzählt sie dir über die Möglichkeiten, die es gibt mit palliativer Betreuung. Dann kommt ein Exit, Sterbebegleiter, der erzählt, ja, wenn Sterben nicht geht, was machst du denn? Oder was gibt es für Möglichkeiten, wie funktioniert das? Und geht vor allem auch um die Angehörigen. Was macht es mit Angehörigen, wenn jemand mit einer Sterbehilfeorganisation geht? Dann kommt eigentlich die Medizinerin, die die physiologischen Vorgänge des Sterben erzählt. Was ist das Todesröcheln? Was geht im Körper vor? Also es gibt da so ganz spezifische Zeichen, auch, wenn du am Sterben bist. Und dann bist du eigentlich tot. Und dann kommt dann mal der Bestatter. Da gibt es eine Sargprobe liegen. Ich schicke dich mit existenziellen Fragen ins Sarg und mache den Deckel zu. Kannst du mal schauen, wie das tut. Bei mir geht es ja immer auch darum, mit dem Körper etwas zu erleben und über den Körper ein gewisses Wissen zu generieren. Genau, dann kommt der Bestatter, also du wirst eigentlich beerdigt und, oder kremiert, wie auch immer du dir das vorstellst. Und dann kommt der Rechtsanwalt, einfach, der dir so ein bisschen erzählt, was müsstest du eigentlich geregelt haben, was wäre noch gut. Dann kommt die Trauerbegleiterin, die eigentlich hilft mit der Trauerverarbeitung, Betreuung. Und dann kommt das kreative Medium. Und dann gibt es eine Meditation ins persönliche Jenseits, also eigentlich der Übertritt. Und am Schluss nochmal die Pfarrerin, die dann das Omega macht.
Mega, mega das Programm, mega das dichte Programm. Und so viele Jobs, die man irgendwie gar nicht so mit dem Tod in Verbindung bringt. Du hast mir auch in einem Vorgespräch mal gesagt, dass früher alles der Pfarrer hat gemacht. Das hat sich auch schon ein bisschen verändert.
Genau, das ist natürlich auch ein Zeichen von Säkularisierung. Die Kirche spielt immer weniger eine Rolle. Darf ich jetzt vielleicht hier so provokativ sagen. Und das Jobprofil von einer Pfarrperson hat sich wirklich aufgesplittet in all die Berufe, die ich jetzt erzählt habe. Also das ist früher wirklich hat sehr viel die Pfarrperson gemacht und die Leute begleitet. Familiengeschichte kennt, von Geburt bis zur Bestattung eigentlich alles übernommen. Und ja, das führt halt dazu, dass du jetzt als angehörige Person ganz viele Ansprechpersonen hast, immer vielleicht wieder das Gleiche musst erzählen, dich um ganz viele Sachen musst kümmern. Und ich finde, das ist wirklich ja, kann auch eine Höllenbelastung sein. Und darum war es mir das Anliegen, an diesem Anlass, du stirbst, wie alles mal wieder zusammenzunehmen und auch unter den einzelnen Parteien den Austausch zu fördern, voneinander zu lernen, miteinander zu verknüpfen und zu schauen, was dabei rauskommt, wenn man den Leuten mal so BÄM alle Infos auf das Tablar knallt.
Aber du hast jetzt das gerade erzählt, sie extrem, das ist eine bisschen eine provokative Frage. Die es ist schon fast ein bisschen, man könnte fast meinen, mit all diesen Berufen ist schon fast ein Sterbeindustrie, oder? Aber das ist eben, es geht um etwas extremes menschliches, also etwas, das den Leuten extrem nahe geht. Was sind das für Leute, die dort arbeiten in diesen Berufen? Was hast du jetzt da für Erfahrungen gemacht?
Es ist wirklich spannend, weil ich in meiner Joberfahrung ja ganz viele Leute immer kennengelernt aus unterschiedlichsten Bereichen. Aber was die Leute zusammenfasst, ist echt ein sehr starkes Interesse an Menschen. An Menschen und an Begegnung mit Menschen ohne Maske. Also du triffst halt in diesem Beruf wie auf Leute ohne irgendwelche Fassaden, weil die einfach fallen. Und nach dem kann man, glaube ich, auch ein bisschen wie süchtig werden.
Beim Tod spielt ja auch die Religion eine wahnsinnige Rolle. Eben, es gibt Kulturen, wo man an ein Leben auch nach dem Tod glaubt. Ich glaube, gerade im Buddhismus oder im Hinduismus. Was hast du dir jetzt für Erfahrungen gemacht? Ich glaube, in der Schweiz eben, wir sind ein extrem säkulares Land. Das ist ja irgendwie, spielt jetzt weniger Rolle. Oder täusche ich mich da?
Ja, die Schweiz. Wer ist die Schweiz? Ich meine, wir sind ganz viele. Und aus unterschiedlichsten Kulturen, Ethnien, Hintergründen und Ritual zusammengesetzt. Und was ich das Problem finde, ist wirklich, dass einfach nur die christliche Tradition Platz hat. Also es äußert sich architektonisch, wie aber auch in den Todesritual. Und jetzt als Beispiel die hinduistische Zeremonie, da kommen Leute aus ganz Europa, wenn nicht weltweit, das sind meistens über 100 Trauergäste. Im Bremgartenfriedhof hat es eigentlich keine Parkplätze oder einfach sehr wenig. Das ist ein Problem, oder? Oder beispielsweise, du gehst mit einer verstorbenen hinduistischen Person, begleitest du eigentlich bis zur Kremation. Das ist zu einem kleinen Teil möglich beim Bremgartenfriedhof, aber sicher nicht so, wie das eigentlich angemessen wäre. Und ich sage jetzt nicht, man muss da wie, ja, ich sehe Probleme dort, oder die nicht berücksichtigt sind oder noch nicht, oder am Andenken sind. Und ich habe mich dadurch auch ein bisschen müssen verändern, um aufzutun, was es denn alles noch gibt und was für Strömungen und was für Glaubensrichtungen und was für Überzeugungen. Und bei mir ist es jetzt mehr, lustigerweise mehr, ich habe mich mehr plötzlich mit dem Christentum beschäftigen, weil ich vorher komplett Atheist, wenn nicht sogar so, oh, Kirche und Religion, schrecklich. Und muss jetzt sagen, zum Beispiel die Arbeit von einer Pfarrperson, Wahnsinn, also Hölle, beeindruckend. Auch die Ausbildung und so, also bei mir ist ein bisschen das Gegenteil passiert, genau.
Ja, man hat ja die komische Vorstellung von Kirchen, wie wir alle in die Unterweisung sind gegangen. Oder bei mir war es so total traditionell. Und eben mal aus der Kirche ausgestiegen. Und dann heute, vielleicht ist es so zu erwachsen werden, oder? Wenn du heute einer Pfarrerin oder einem Pfarrer zuhörst, merkst du, es ist gar nicht so an dieser Bibel abgelesen. Es ist einfach sehr nach vom Mensch.
Genau, vielleicht habe ich, so, ich habe jetzt sicher auch Glück gehabt, dass ich mit extrem coolen Leuten zusammengearbeitet und coole Leute lernen kennen, die wirklich beeindruckende Personen sind. Das ist vielleicht auch ein verklärtes Bild, ich weiß es nicht. Aber einfach so die Offenheit, die ich ja immer dafür propagiere, dass ich die wirklich leben will. Genau.
Und am Ende von diesem Tagig-Workshop oder wie auch immer, was hat man dann davon? Also ich stelle mir es sehr anstrengend vor. Ich stelle mir vor, da werden auch Tränen fließen und das ganze Programm. Aber was ist so das Learning, das man dann könnte haben?
Also das Ziel ist eigentlich, dass du als Teilnehmer am Schluss des Tages deine eigene Sterbe- und Todesmappe hast. Also die ist von mir, die bekommst du und das hat zum Teil vorgefertigte Sachen drin, die vielleicht an einer Patientenverfügung oder an einer Bestattungsverfügung nachkommen. Sie ist natürlich viel offener und kreativer gestaltet. Und es hat aber gleichzeitig noch ganz viel leeren Platz, den du kannst füllen kannst. Und diese Mappe nimmst du am Ende des Tages hey, und hast vielleicht ganz viele Sachen schon entschieden oder hast du entscheiden, was du sicher nicht willst, vielleicht auch, was du willst oder vielleicht Sachen, die du jetzt noch nicht willst, darüber nachdenken so. Und meine Idee ist eigentlich, dass es so ein bisschen wie bei der DH, dass du halt dann aufgeboten wirst und ein Telefon bekommst und dann so, hey, ist deine Todesmappe noch ajour oder möchtest du wieder mal ein bisschen, es verändert sich ja, oder ist ja nicht die, ich denke vielleicht jetzt heute ganz anders über lebenserhaltende Massnahmen als in 10 Jahren und das soll ja auch irgendwie auch Platz haben.
Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, dass sich von den Leuten, die sich schon angemeldet haben, sind vor allem Ältere gewesen. Und du würdest dich auch wünschen, dass sich Leute auch in unserem Alter, so um die 30, um sich schon Gedanken über das Thema machen. Wieso sollten wir, also, wieso sollte sich jetzt eben 30-Jährige jetzt schon quasi Gedanken machen, wie nicht einmal will ich sterben?
Es ist ja noch lustig. Jetzt zum Beispiel, wenn du schwanger bist, um die Geburt herum etc., dann kann man ja alles, wie, also es wird dann wie suggeriert, du kannst alles planen. Du kannst daraus lesen, ah, ich habe gerne einen Kaiserschnitt, dann und dann das Datum, ich würde gerne ins Geburtshaus oder ich würde gerne im Spital oder daheim. Also da ist ja schon extrem viel da und das kann man ja beim Tod auch. Es heisst ja nicht, dass du dir einen Ablauf zweckschneiderisch, wie du sterben willst. Es ist auch die Frage aufgetaucht bei mir bei Instagram, kann man sein Sterben planen? Wo kann man denn das? Dann sagt, nein, logisch kann man es nicht. Aber man kann wie Vorbereitungen treffen, die jetzt mir persönlich wie geholfen haben, um mit dem Gedanken überhaupt auch ein bisschen, ja, sich anzufreunden oder ein bisschen warm zu werden mit dem Gedanken, weil wir werden einfach alle sterben. Also das kann man einfach nicht negieren. Ja,
ja, es gäbe ein bisschen dichten Stress, blöd gesagt. Was hört man da? Ist das die Nachbarn am Bauen?
Ja.
Der Nachbar ist am Bauen, müssen Sie es noch schnell sagen.
Das ist das Leben.
Das Leben.
Nein, ich glaube, er tut die ganze, er verputzt alles mit Kalk.
Sehr schön. Ja, es ist hier ein Reihenhäuschen und man ist relativ nah voneinander, gell? So wie du jetzt noch hier wohnst. Du wirst ja dann mal auf Kehrsatz zügeln, hast du mir erzählt. Und du hast hier ja auch Hühner. Du hast ja mit diesen Hühnern auch mal, also nicht mal, echt regelmässig schlachtest du Hühner. Dann hast du sie auch mal raus aufgehängt in Baum, um sie ausblüten, glaube ich. Irgend so etwas, gell? Was haben da die Nachbarn gesagt? Es geht ja auch ein bisschen um den Tod. Es ist dann einfach schon nur, die Leute sind ja schon nur geschockt ab toten Tieren, oder? Von dem her, jetzt haben wir über Menschen geredet, über Menschen, die wir dann gerne haben. Und wie ist es denn mit eben so Tieren? Deine Blumenhühner liebst du ja so fest. Also ich kann mir das kaum vorstellen, wie du das über das Herz bringst.
Ja, also es ist halt schon einfach, dass es einfach auch visuell einfach überhaupt nicht mehr da ist. Also es ist zwar visuell sehr stark da, in Form von Film, Krimer, etc. Also es ist wirklich omnipräsent und trotzdem. Also, und trotzdem ist es auf einer anderen Ebene als wirklich so tote Körper, Verwesung, das gleiche Tabu. Und jetzt da mit den Hühnern, klar, es ist lärmintensiv, Hühnerschlachten. Da sind die Leute schon auf ihre Balkönchen gestanden und haben zugeschaut. Aber ich glaube, die meisten hier kennen mich auch, meine Arbeit, und wissen das auch. Sie haben, wo sie mehr reagiert haben, wo die Hühner abgehauen sind und die Gärten sind umgraben. Da hatte ich dann mehr Reaktionen.
Ah ja, dann musst du aber die Flügel stutzen, gell?
Genau, genau.
Jetzt ein politisches Thema, das ja extrem zu reden gegeben hat jetzt in den letzten Tagen, ist die Organspende. Also quasi, dass man, dass jemand, der stirbt, dass man die Organe nachher jemandem weitergeben kann. Ist das auch ein Thema gewesen jetzt in dem Prozess, wo die ist mit auseinandergesetzt?
Also Organspende gehört dort auch dazu. Jetzt wird ja, glaube ich, das Organspendegesetz überarbeitet, dass eben die Einwilligung in dem Sinn von Familie noch braucht. Aber sonst prinzipiell geht man davon aus, dass man es entnehmen darf. Ja, das wird zum Beispiel bei «Du stirbst und jetzt» wird es auch thematisiert, eben von der Ärztin, die wirklich mal einem erzählt, was bedeutet das überhaupt. Ich jetzt für mich persönlich möchte meine Organe nicht spenden. Ich muss das auch nicht erklären, warum. Also, ich finde, es muss nicht mehr. Und genau, das finde ich, ist wirklich ein Thema, wo man sich damit auseinandersetzen und sich so entscheiden die Entscheidung auf die Angehörigen abzuwälzen. Ja. Das ja, ist dann die nächste Konsequenz, wenn man halt so einen Ausweis nicht hat.
Ja, das ist so etwas, was bei mir seit Jahren auf der To-Do-Liste ist, nämlich so einen Spenderausweis auszufüllen. Meine Mutter hat meinem Vater eine Niere gespendet und trotzdem habe ich es immer noch nicht gemacht. Und vorher war ich überzeugt, das ist nichts. Ich würde nie irgendetwas von mir, also meine Lunge eh nicht, ich habe 20 Jahre geraucht, von dem
ich will niemand mehr.
Aber es ist ja so krass, oder? So, das, auch so ein Tabu. So die, wie sagt man dem? Es gibt sicher ein Wort. Die Unversehrtheit vom eigenen Körper, so das Recht auf das. Es ist irgendwie krass, warum das Teil will und Teil nicht.
Ja, ich finde es halt einfach, es ist... Vielleicht ist von dem her die Diskussion jetzt gut, die wir haben, dass sich die Leute auch Gedanken machen, ob sie es wollen oder nicht. Oder? Und ich habe beide Positionen extrem gut verstehen. Jemand, der das nicht spenden will oder jemand, der das spenden will. Aber ist vielleicht eben auch eine Frage, wo man, ja, wo du wie gesagt, ist deine Sterbematte noch aktuell? Vielleicht entscheidet man sich ja mal irgendwie eben auch anders. Oder? Und das hat extrem sicher abhängig von Situation, von Lebenssituation, wo man ist. Ja.
Absolut. Und ich glaube, so solche Fragen, was ein bisschen auszeichnet oder was mir immer wieder begegnet, ist eben mal die Hemmschwelle, die man hat, dass man so Zeug eben nicht angeht, ist ja gut. Wir sind ja jetzt junge Leute und es ist jetzt nicht so präsent. Wenn das immer präsent wäre, wäre das ein Höllenstress. Aber wie, dass man einfach auch an einem inneren Gefühl nachher geht. Also, dass man vielleicht da gar nicht grosse Erklärungen sucht, sondern wieso für jemanden stimmt es völlig und für jemanden völlig nicht. Und muss man sehr gut auf die innere Stimme hören.
Wie hat sich jetzt eben in der Zeit, wo du mit dem auseinandergesetzt hast, deine Angst vor dem Tod, eben, wie hat sich die entwickelt? Hast du fast wie ein freundschaftliches Verhältnis? Das klingt jetzt extrem blöd, aber ich frage es jetzt gleich mal so. Hast du irgendwie dich anfreunden mit dem Tod?
Nein, also an diesem Punkt bin ich noch Hölle nicht. Aber das wäre natürlich irgendwie schon das Ziel. Aber klar, ich bin jetzt noch jung, ich habe meine Familie, ich habe ganz viele Pläne, ich habe jetzt noch nicht Lust, zu gehen. Aber ich hoffe, ich bin endlich an dem Punkt, wo ich dann finde, ja, jetzt ist wie, also es ist wie gut. Und vielleicht halt auch die Demut vor dem Leben, dass eben nicht alles planbar ist und nicht alles beherrschbar ist. So. Und das, was ich im Tod wirklich super finde, ist echt, dass es echt fair ist. Oder man müsste sich auch wie, ja, muss jeder haben. Es ist echt wirklich so die letzte Gerechtigkeit irgendwie.
Und gibt es da auch wie eine Grenze? Also Aurora, eben dort, wo du das Praktikum hast gemacht, die haben ja von letztem das Bestatter-Velo vorgestellt. Das hat recht zu reden gegeben bei uns auf der Redaktion. Und ich weiss nicht, wie es bei dir war. Was hast du so für eine Meinung zu diesem Velo? Also der Sarg ist ja näher auf diesem Velo, in so einem Konstrukt drin. Man sieht ihn nicht. Aber wenn ich mir so vorstelle, ich bin dann so auf dem Velo irgendwie und dann fährt so das Velo vorbei und hinten nach irgendwie eine Prozession an Leuten. Ich weiss immer noch nicht, was ich davon halte. Und du?
Ich finde es eine coole Idee. Ich finde es eine sehr coole Idee. Es tut einfach auch zeigen, dass jetzt da wie eine Tür aufgeht für ganz neue Sachen. Ob es jetzt ein Bestatter-Velo muss sein, ja oder nein, ist egal. Aber es ist so ein Katalysator für ganz viele Zeug, die am passieren ist. Das finde ich grundsätzlich mal super toll.
Und Aurora, ehrlich gesagt, also ich will jetzt keine Werbung für sie machen in diesem Sinn, aber sie fallen ja immer wieder ein bisschen auf, auch mit eher lustigen Plakatwerbungen. Bist du wegen dem auf sie aufmerksam geworden? Oder hast du da alle anschreiben müssen und dann nehmen, was du bekommst?
Nein, also sie schreiben sich ja auf die Fahne, dass andere Bestattungsunternehmen, und sie leben das auch. Und ich habe mir schon sehr bewusst sie ausgesucht. Ich habe noch andere angefragt, um einfach die Zeitdauer zu verlängern. Aber das war auch nicht mehr bereit. Gewesen. Und ich glaube, in anderen Unternehmungen läuft es dann auch ganz anders. Also es ist jetzt da schwierig, mich zu äußern dazu. Aber ich bin auch froh, dass ich zu ihnen gehen konnte.
Hast du jetzt deine Mappe beieinander? Deine Sterbemappe?
Nicht schlecht, glaube ich. Ja, glaube nicht schlecht. Also ich bin natürlich immer das Testkaninchen, oder, wo da irgendwie zuerst muss das Zeug ausfüllen.
Wo auch in Sarg liegen? Bist du auch in Sarg gelegen?
In Sarg bin ich auch schon gelegen, ja.
Das genau. Ist dir dort so durchgekommen?
Also ich bin noch nie drinnen gelegen mit dem Deckel zu. Ja. Nein, das ist, glaube ich, schon nochmal eine andere Liga. Aber ich finde, dort her muss ja wie. Also das ist wie, dort fängt ja der Erschaffen etwas machen mit dir.
Wolltest du beerdigt werden, Claudia? Weißt du das schon?
Ich weiss das gar genau. Nein. Aber ich möchte, glaube ich, lieber kremiert werden, ehrlich gesagt. Und nicht so in einem Sarg, wo mich die Würme auffressen.
Also ja. Das passiert ja eh nicht. Aber du könntest zum Beispiel Ola kompostieren. Schon so etwas ganz Neues.
Ah ja? Wie geht denn das?
Genau. Also du... das gibt es jetzt erst, glaube ich, in Washington. Du kommst in eine Kompostierkapsel, die Körper. Es ist architektonisch wunderschön gemacht. Du kommst in die Kompostierkapsel und wirst, glaube ich, innerhalb von 6 Wochen zu Humus. Und dann bekommen dann deine Angehörigen und können mit dem einen Baum pflanzen. Oder
das ist mega schön.
Das ist schön, ja.
Das ist mega schön.
Und ist natürlich viel ressourcenfreundlicher, oder?
Ohne Würm.
Ohne Würm, ja.
Genau. Also in einem Sarg wird ja nicht. Das ist
Platz, glaube ich, bei 65 Grad oder so wirst.
Aha, voilà. Dann muss es dann so.
Zersetzt.
Ja, okay. Von dem habe ich so nie gehört. Ich muss mir das nochmal überlegen. Also meine Sterbemappe ist offensichtlich noch überhaupt nicht klar. Und deine?
Meine steht auch nicht. Eben, jetzt gerade so denke ich beim Beerdigen. Also in einem Sarg werde ich auch nicht. Da habe ich irgendwie immer so die Angst. Plötzlich wird die wach im Sarg oder so.
Aber ja, das ist auch extrem irrational. Genau.
Nein, du hast mich jetzt gerade dazu animiert, mal ein bisschen Gedanken über das zu machen überhaupt. Also,
Absolut. Ja, merci vielmals für die Gastfreundschaft hier in deinem Daheim. Und weiterhin viel Erfolg bei deinem Projekt. Sind wir gespannt, was der als nächstes kommt. Jetzt bleibst du auch noch einen Moment bei diesem Future Death Lab. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, merci vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst BZ aus der Box.